Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute Brexit um jeden Preis. Boris Johnsons riskante Strategie. Die Diskussionsleitung hat Burkhard Birke.
Willkommen, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Do or die, dieses alles oder nichts, diese Devise für den Brexit, hat der neue Premierminister Boris Johnson in London ausgegeben, von einem goldenen Zeitalter der Chancen, Großbritannien zu neuer Größe zu führen, sprach er neulich bei seinem ersten großen Auftritt als Premierminister im Unterhaus. Ist das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU zum 31. Oktober, ausgerechnet zu Halloween, damit besiegelt? Horrorvision oder endlich Klarheit und ein Ende der Unsicherheit und der Hängepartie? Ist Brexit ohne Vertrag nur der Joker, mit dem Johnson, der Mann, der hinter dem erfolgreichen Brexit-Referendum steckte, einen besseren Deal als seine Vorgängerin Theresa May aushandeln will? Was würde ein sogenannter harter Brexit für das Vereinigte Königreich und was für die EU und vor allem deren Wirtschaften bedeuten? Wie gut sind wir, wie gut sind die Briten vorbereitet? Und all diese Fragen möchten wir heute Abend diskutieren. Im Studio in Berlin begrüße ich dazu recht herzlich Daniela Schwarzer, die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Birke.
Marcel Fratscher, den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Guten Abend.
Und aus Köln ist uns zugeschaltet Alexander Graf Lambsdorff, der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag und langjährige Europaparlamentsvizepräsident. Herzlichen guten Abend auch Ihnen.
Guten Abend Ihnen, Herr Birke. Hallo.
Der Daily Telegraph hat heute eine Umfrage veröffentlicht, wonach mittlerweile 2/5 der Briten von einem No-Deal-Brexit, also einem Ausstieg Großbritanniens aus der EU, ohne eine vertragliche Vereinbarung ausgehen. Und kürzlich lag diese Zahl erst bei 1/5, bei 20%. Deshalb vielleicht zunächst die Frage in die Runde: Für wie wahrscheinlich halten Sie, Frau Schwarzer, einen No-Deal-Brexit?
Es wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Mittlerweile ist es schon ein Lauf gegen die Zeit. Denn um von dem No-Deal-Brexit wegzukommen, müsste ja Großbritannien entweder den bestehenden Übereinkunft mit der EU akzeptieren. Das ist politisch nicht möglich. Oder Alternativen verhandeln. Das wird immer schwieriger. Oder sich von dem Artikel 50 zurückziehen. Und das halte ich politisch im Moment für sehr unwahrscheinlich.
Alexander Graf Lambsdorff, was glauben Sie?
Ich glaube auch, dass es immer wahrscheinlicher wird. Boris Johnson tut so, als ob er noch mit Europa verhandeln wolle. Aber ich glaube, dass er in Wirklichkeit den harten Brexit provozieren wird am 31.10. Hofft, dass ihm das Parlament dabei folgt und die anschließende, wirklich absehbare Krise im Vereinigten Königreich dann auf die Europäer schieben wird.
Sie, Marcel Fratscher, hatten schon im April, glaube ich, gesagt, der Aufschub sei ein fauler Kompromiss. Also für Sie ist es auch klar, dass es jetzt einen No-Deal-Brexit in jedem Fall gibt?
Ja, die Logik, die die beiden anderen erwähnt haben, ist ja eigentlich sehr schlüssig. Aber andererseits denke ich mir auch, es ist so absolut unnötig, einen solchen Konflikt oder einen solchen Schaden anzurichten, wenn es alternative Lösungen gibt. Also wenn man sich eigentlich klar machen müsste, was will man. Deshalb, ich befürchte, ein harter Brexit wird wahrscheinlicher, aber es ist nicht notwendig. Eigentlich müsste man sich einigen können. Und das tut man nicht.
Das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Aber ich will noch eine kleine Frage, die Sie einfach nur mit Ja oder Nein beantworten können, in die Runde werfen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, Frau Schwarzer, dass Boris Johnson Weihnachten noch im Amt ist?
Für sehr wahrscheinlich.
Herr Lambsdorff?
Ja, ich würde mich dem anschließen. Ich glaube, das wird schon noch halten bis Weihnachten.
Und Herr Fratscher?
Ja, obwohl ich Neuwahlen in Großbritannien für sehr wahrscheinlich halte. Und dann könnte es durchaus sein, dass ein Boris Johnson verliert.
Das wäre sehr spannend. Aber das gehört ja alles zu den Optionen, die auf dem Tisch liegen, auch um einen Brexit ohne Vertrag womöglich noch zu verhindern. Auch das werden wir im Laufe dieser Sendung zur Diskussion hier im Deutschlandfunk erörtern. Frau Schwarzer, Großbritannien rüstet sich ja jetzt in jedem Fall für den harten Brexit. 2,1 Milliarden Pfund hat die Regierung gerade dafür noch mal extra zur Verfügung gestellt. Und Chefberater Dominic Cummings, eben der Architekt der Brexit-Kampagne, hat den Ministerien diese Woche auch eine 48-Stunden-Frist gegeben, um zu zeigen, was sie denn überhaupt schon an Maßnahmen ergriffen haben. Ist das der Beweis für die Ernsthaftigkeit, mit der Boris Johnson hier sein Vorhaben vorantreibt, oder blufft er?
Es ist natürlich ein bisschen Show, denn er ist ja mit sehr radikalen Thesen ins Amt gekommen. Sie haben die ja eingangs zitiert. Aber ich glaube schon, dass auch in Großbritannien, wenn man die Szenarien durchspielt, sich der Eindruck verfestigt hat, und natürlich auch bei Boris Johnson und seinem engsten Beraterkreis, dass ein Hard Brexit immer wahrscheinlicher wird. Und wenn man sich anschaut, wie er sein Kabinett besetzt hat und wer seine engsten Berater in 10 Downing Street sind, also da, wo der Premierminister arbeitet, dann ist eigentlich deutlich, das sind alles Hard Brexiteers und da sind kaum Menschen dabei, die jetzt viel vorzuweisen hätten an konstruktiver Verhandlungsführung mit der Europäischen Union. Das heißt, wenn man durch die Szenarien durchgeht und man die Option durchspielt, dass Großbritannien tatsächlich noch einen anderen Deal aushandelt. Dafür sind meiner Ansicht nach nicht die Menschen mit der nötigen Glaubwürdigkeit in der britischen Regierung und im Beraterumfeld. Und in Europa, also in Brüssel, ist die Bereitschaft, neu zu verhandeln, denkbar gering.
Marcel Fratscher, ist denn das Vereinigte Königreich wirklich vorbereitet oder blufft da Boris Johnson auch, indem er sagt, wir sind gerüstet dafür?
Man kann sich auf so etwas nicht vorbereiten. Weder wirtschaftlich noch politisch, auch für Unternehmen. Sie können nicht von einem Tag auf den nächsten oder innerhalb kurzer Zeit ihre Handelspartner verändern. Wir wissen überhaupt nicht, was passieren wird, welche Handelsketten zusammenbrechen werden, ob es zu Problemen bei der Lieferung von Medikamenten oder anderen Dingen kommt. Also man kann sich darauf nicht vorbereiten. Ich glaube, der wirtschaftliche Schaden, die Zahlen oder die Panik, das ist so ein bisschen der Vergleich mit dem Jahr 2000-Problem. Wenn Sie sich erinnern, damals war die Sorge, uns brechen alle Computersysteme zusammen, das wird ein Super-GAU werden. Das war nachher, ist alles gut gegangen, weil man sich gut darauf vorbereitet hat. Ich glaube, in diesem Fall wird man sich nicht darauf vorbereiten können, aber ich glaube trotzdem, dass der wirtschaftliche Schaden erstens für Großbritannien größer sein wird als für die EU. Zweitens, glaube ich, wird er kurzfristig nicht so dramatisch sein, was manche im Augenblick befürchten.
Schauen wir zunächst mal auch auf unsere Seite. Alexander Graf Lambsdorff, Sie haben ja mehrfach im Bundestag auch moniert, dass die Bundesregierung so gut wie nicht darauf vorbereitet sei und auch nichts dafür täte, sich auf eine solche Option vorzubereiten. Halten Sie diese Kritik immer noch aufrecht?
Ja, es gab ja eine wirklich absurde Situation im Deutschen Bundestag. Am Dienstag hatte das Unterhaus das Abkommen mit der Europäischen Union abgelehnt und am Donnerstag stellte sich der Bundesaußenminister ans Rednerpult und stellte das Brexit-Austrittsvorbereitungsgesetz der Bundesregierung vor, in dem in Paragraphen, ich glaube, 2 oder 3 steht und in Anwendung des Abkommens mit der Europäischen Union und so weiter und so weiter. Also ein Abkommen wurde im Gesetzestext erwähnt, das gerade krachend gescheitert war in London. Also mit anderen Worten, die Vorbereitungen der Bundesregierung, die sind nicht so, wie sie sein müsste. Es gibt einige Bundesländer, die haben eigene Taskforces eingerichtet, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Es geht einfach darum, dass wir natürlich ganz viele Menschen aus Großbritannien haben, die bei uns leben, die nicht wissen, wie es weitergeht ab dem 1. November. Und die Ausländerämter müssen vorbereitet werden, es müssen aufenthaltsrechtliche Fragen geklärt werden. Es sind ganz praktische Dinge. Und das, was Herr Cummings gemacht hat, eine Frist zu setzen von 48 Stunden, um mal auf den Tisch zu legen, was es an Vorbereitungen schon gibt, das wäre eine gute Idee auch für die Bundesregierung, das mal zu tun mit ihren Ressorts und auch mit den Bundesländern, was da schon gelaufen ist.
Also ein ganz klarer Appell, Marcel Fratscher, Sie sagten zwar eben, man kann das nicht so prognostizieren, was da passieren wird. Dennoch gibt es ja doch verschiedene Studien, auch namhafter Organisationen, unter anderem von der Bank of England, die London School of Economics. Und da gibt es solche Zahlen, dass von der London School of Economics gesagt wird, dass das Durchschnittshaushaltseinkommen von der Kaufkraft eines britischen Haushalts um 1700 Pfund sinken wird, auch infolge möglicher Zölle und also, dass das Wachstum um bis zu 2% einbrechen könnte und sich der Staatshaushalt negativ verändern würde mit einer Verschuldung bis fast an die 3%-Grenze.
Absolut richtig. Also wichtig ist die Unterscheidung kurzfristige Kosten versus langfristige Kosten. Großbritannien wird sehr viel langfristig verlieren, weil das ist ein schleichender Prozess. Genau. Großbritannien wird wichtige Handelspartner verlieren. Natürlich werden sie weiter mit der EU handeln. Fast die Hälfte aller Exporte Großbritanniens gehen nach Europa, in die Europäische Union. Aber hier werden die Hürden größer werden. Also es ist ein Prozess, wo viele Studien sagen, das wird sich über 15 Jahre hinziehen. Sie haben diese 1700 Pfund genannt pro Haushalt. Wir rechnen knapp mit 10% weniger Wirtschaftsleistung über einen Horizont von 15 Jahren. Das ist viel, aber es ist halt so ein schleichender Prozess. Und ich sehe die Strategie auch eines Boris Johnsons so, dass er sagt, das ist alles ganz hervorragend. Es gibt dann halt nicht 2% Wachstum, sondern nur noch 1,5%. Aber dann nachzuweisen, das geringere Wachstum hat mit Brexit zu tun, das ist natürlich schwierig. Also er wird sich als Gewinner oder die britische Politik als Gewinner darstellen, wird sagen, wir sind jetzt souverän, wir können wieder selber entscheiden. Tatsache ist, für Großbritannien ist es eine Katastrophe, für Irland übrigens noch mal größere Kosten, weil die sehr abhängig sind von Großbritannien. Übrigens für Deutschland auch natürlich deutlich geringere Effekte. Also wirtschaftlich sehe ich da weniger das Risiko. Sondern das Problem ist, Großbritannien ist eigentlich ein sehr wichtiger Teil des Binnenmarktes. Großbritannien war immer ein wichtiger Partner, auch wenn es um marktwirtschaftliche Mechanismen geht, Vertiefung des Binnenmarktes. Also ich sehe darüber, dass auch die EU einen Schaden nehmen wird, weil uns, gerade uns Deutschen, ein wichtiger Partner fehlt. Aber klar ist auch, also kurzfristig bin ich zumindest für die deutsche Wirtschaft jetzt weniger besorgt. Es ist wirklich so ein schleichender, langfristiger Prozess.
Aus Köln habe ich eben ein zustimmendes Ja-Ja gehört, Alexander Graf Lambsdorff.
Ja, das stimmt. Ja, es ist, was Professor Fratscher gerade gesagt hat, ist ja richtig. Das wird eine langfristige Einbuße für Großbritannien bedeuten, wenn es sich den Marktzugang zu einem der größten Märkte der Welt so unnütz erschwert, wie das ja mit dem Brexit jetzt erfolgt. Es wird höhere Zölle geben, es wird Standards geben, die Großbritannien jetzt einhalten muss, aber an denen es nicht mehr mitwirken darf und so weiter und so weiter. Und an einer Stelle muss ich Professor Fratscher auch ausdrücklich zustimmen. Großbritannien, und das sage ich jetzt auch mal bewusst als Liberaler, war natürlich als marktwirtschaftlicher Partner für Deutschland enorm wichtig, enorm wertvoll in den ganzen internen Diskussionen. Es gibt interessanterweise jetzt eine Art Allianz der Marktwirtschaftler in der Europäischen Union, die nennen sich ein bisschen in Anführungszeichen die Hanse, die neue Hanse. Also die marktwirtschaftlich orientierten Staaten Nordeuropas tun sich ein wenig zusammen unter niederländischer Führung, um den Ausfall Großbritanniens an dieser Stelle zu kompensieren. Ich hoffe, dass das tragen wird, aber natürlich werden wir den Verlust Großbritanniens an der Stelle spüren.
Daniela Schwarz, heißt das, dass da hier eine Verschiebung des Gleichgewichts innerhalb der Europäischen Union stattfindet, was Alexander Graf Lambsdorff eben angesprochen hat, dass eben Frankreich und die Südländer jetzt mehr Übergewicht bekommen und auch eine andere monetäre Politik machen könnten?
Na, zunächst einmal ist richtig, dass Deutschland einen sehr wichtigen Alliierten verliert. Also über Jahrzehnte haben Deutschland und Großbritannien eng zusammengearbeitet nach dem Beitritt Großbritanniens in den 70er Jahren zur Europäischen Union. Gerade bei der Gestaltung des Binnenmarktes, die Entwicklung in Sachen Osterweiterung und so weiter, da haben Deutschland und Großbritannien wirklich Hand in Hand gearbeitet. Übrigens natürlich auch im transatlantischen Verhältnis. Beide Staaten sind auf die USA ausgerichtet, wirtschaftlich sowie politisch als NATO-Mitglieder und so weiter. Also da bricht uns schon was weg. Und natürlich verändert das auch die Dynamiken in der Europäischen Union, wenn man sich das Gesamtpanorama der Staaten anschaut. Aus Sicht der Nichtmitglieder im Euroraum ist das besonders misslich, weil das größte Nicht-Eurozonenland austritt. Das heißt also, dass Polen und andere kleinere Länder, die noch nicht mit im Euro drin sind, natürlich an Gewicht relativ verlieren, wenn es darum geht, wie definieren wir das Verhältnis zwischen den Eurozonenstaaten und den Nicht-Eurozonenstaaten. Deutschland muss sich in dieser Situation klar positionieren. Also die Hanseliga, die Graf Lambsdorff zitiert hat, hat sich ja formiert auch als Antwort auf befürchtete, ich sage das in Anführungszeichen, deutsch-französische Initiativen. Das heißt also, dass auch Länder, die eigentlich sehr marktwirtschaftlich orientiert sind, wie ich Deutschland da einschließen würde, letztendlich von der Hanseliga ins Visier genommen wurden und gesagt wurde, vergesst uns nicht, nehmt uns mit rein, wir haben vielleicht wirtschaftsliberalere Ideen als ihr und wir müssen da gemeinsam weitergehen. Ich sehe im Moment nicht, dass wir wirklich ein Übergewicht der Südeuropäer haben, zumal ja auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron eine klare Reformagenda verfolgt. Auch wenn französisches wirtschaftspolitisches Denken tendenziell anders ist als deutsches, ist er ja sozusagen im französischen Spektrum jemand, der für Reform und Liberalisierung auch steht.
Viel wird ja auch davon abhängen, welche Vertragsverhältnisse wir in Zukunft mit Großbritannien auch in anderen Bereichen bekommen. Aber lassen Sie uns doch zur aktuellen Situation zurückkehren. Marcel Fratscher, würden Sie jetzt auf eine Pfundabwertung setzen? Kann man da jetzt gut Geld mitmachen? Das Pfund ist jetzt schon am Anfang des Monats auf seinen tiefsten Kurs innerhalb von 30 Monaten gegenüber dem US-Dollar gefallen.
Ja, und auch dem Euro. Das Pfund steht fast bei der Parität gegenüber dem Euro. Finanzmärkte preisen das natürlich ein. Und die Finanzmärkte, so wie wir auch eben diskutiert haben, erwarten mittlerweile einen harten Brexit. Das ist das Wahrscheinlichste. Wenn es zum harten Brexit kommt, könnte das Pfund nochmal abwerten. Das ist natürlich wirtschaftlich nicht gut für auch deutsche Unternehmen. Denn wenn der Euro teurer wird, wird es schwieriger zu exportieren. Die deutsche Wirtschaft exportiert knapp 10% aller Exporte gehen nach Großbritannien. Gerade für die Automobilexporteure ist es wichtig, nochmal ein höherer Anteil. Und ein stärkerer Euro und schwächeres Pfund hilft da nicht. Also wirtschaftlich wird das passieren. Aber es ist schwierig zu prognostizieren, wo das Pfund hingeht. Nur langfristig wird Großbritannien, das nicht Teil der EU ist, auch eine Währung haben, die langfristig schwächer ist. Also das ist keine Entwicklung, die jetzt mal kurz anhält, sondern das wird etwas Langfristiges sein.
Da hinzu kämen ja dann noch wohl gerade bei Autos, Sie haben es erwähnt, 10% Importzölle.
Die Zölle, man muss allerdings sagen, die Zölle sehe ich nicht als das große Problem. Und Graf Lambsdorff hat es eben angesprochen, hat über Standards gesprochen. Ja, also Zölle auch im globalen Handel mit den USA beispielsweise sind im Durchschnitt relativ gering. Die liegen bei 1-2%. Das viel Wichtigere sind die gemeinsamen Standards. Und das zeigt eigentlich den Irrsinn dieses Brexits. Großbritannien wird sich nach Austritt weiterhin an die europäischen Regeln halten müssen, um überhaupt mit Europa handeln zu können. Also diese Idee, man gewinnt nationale Souveränität, indem man aus der EU austritt, ist genau das Gegenteil ist der Fall. Großbritannien wird in der Zukunft kaum mehr Einfluss auf die gemeinsamen europäischen Regeln haben, weil die werden in Brüssel, die werden vom Europäischen Gerichtshof getroffen, haben also keinen Einfluss mehr, aber sie müssen sie trotzdem umsetzen. Und das zeigt diesen Irrsinn zu glauben, in einer immer globaleren Welt, wo alle wichtigen Herausforderungen unserer Zeit wirklich global oder zumindest europäisch sind, nationale Lösungen umsetzen zu können. Und das macht es für Großbritannien sehr, sehr schwierig, überhaupt global und auch in Europa Einfluss zu behalten.
Obwohl Boris Johnson auch angekündigt hat, dass er gerade so bei der Genmanipulation in diesen Bereichen andere Regeln eben umsetzen will und dadurch auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der EU haben wollen. Aber Graf Lambsdorff, sehen Sie denn eine Chance, dass die EU hier wirklich noch einmal einen Schritt auf Großbritannien zugeht und sagt, wir machen einen zeitlich begrenzten Backstop oder wir verzichten auf den Backstop?
Das sehe ich ehrlich gesagt nicht, zumal die Europäische Union mit ihrem Mitglied Irland da ja an der Stelle solidarisch ist. Und die Iren, die finden diese harte Grenze natürlich auch alles andere als angenehm. Aber sie wissen auch, dass sie als Mitglied der Europäischen Union verpflichtet sind, bei Markteintritt von Produkten, von Lebensmitteln, die Sicherheitsstandards, die Produktstandards zu überwachen. Also mit anderen Worten, ich halte das für wirklich eines der ganz entscheidenden Probleme. Nur ich sehe nicht, dass wir, solange die Iren auf dieser Position bleiben, als Europäer uns da bewegen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Johnson wird von seiner Position an der Stelle auch nicht abrücken. Man darf nicht vergessen, dass ihm Nigel Farage nach wie vor im Nacken sitzt politisch. Johnson hat im Unterhaus noch exakt eine Stimme Mehrheit. Und wenn er jetzt weich wird bei den ganzen Brexit-Fragen, dann wird die Brexit-Partei, die Brexit-Party, in völlig neue Höhen entschwinden und die Tories werden unter Umständen schwer darunter leiden. Also ich sehe da im Moment, solange sich auf der irischen Insel da nichts bewegt, keinen Ausweg. Es wird vermutlich eine Grenze geben müssen zwischen den beiden Teilen der irischen Insel, so unerfreulich das auch ist.
Ich will da mal eine ganz neue Idee ins Spiel bringen, Daniela Schwarzer. Was wäre denn, Boris Johnson spricht ja auch davon, Freihäfen einzurichten und Freihandelszonen innerhalb oder spezielle Zonen innerhalb des Vereinigten Königreichs. Was wäre denn, wenn er sagt, Nordirland kann in der Zollunion bleiben und der Rest des Vereinigten Königreichs geht raus? Wäre das denkbar?
Naja, das käme quasi einer gewissen Aufspaltung des Vereinigten Königreichs gleich, wenn er sagt, also er trennt den Wirtschaftsraum Großbritannien auf in einen Teil, der in der Europäischen Union bleibt und einen anderen, der eben quasi austritt oder völlig austritt aus der EU. Das müsste er intern erstmal verkaufen in Großbritannien. Und für ihn wäre das eine politische Niederlage, sowas zu erklären, würde ich sagen, weil er letztendlich eine Spaltung innerhalb des Vereinigten Königreichs damit
hätte. Und er hätte sofort Neuwahlen. Er ist jetzt abhängig von den Stimmen der DUP, das sind die Hardliner in Nordirland, die auf Einigkeit mit dem Rest des Vereinigten Königreichs sitzen, die wären sofort raus, dann wäre die Mehrheit für Johnson weg.
In der Tat, aber es gibt ja jetzt auch andere Konstellationen. Wenn wir jetzt schon beim Spekulieren sind, Marcel Fratscher, man könnte jetzt auch mal sagen, was ist, wenn eben die Mehrheit des Unterhauses, die ja mehrfach auch gesagt hat, wir wollen auf keinen Fall einen Ausstieg aus der EU ohne Vertrag. Was ist, welche Optionen bleiben da? Ich meine, Sie könnten ein Misstrauensvotum machen oder Sie könnten noch einmal aber ein nicht bindendes Votum machen, dass es einen Vertrag geben muss. Welche Optionen bleiben denn da noch auf dem Tisch?
Ja, es bleiben die Optionen des harten Brexits, es bleibt die Option, dass es doch noch ein Einlenken gibt. Ich glaube, viel geht im Augenblick darum, das Gesicht zu wahren. Also wie wir jetzt besprochen haben, die Europäische Union wird Großbritannien keinen anderen Deal anbieten. Man kann eine politische Erklärung so verpacken, dass Boris Johnson versuchen kann, sein Gesicht zu wahren. Eine Möglichkeit sind Neuwahlen. Ich glaube auch, vielleicht bin ich dazu optimistisch, aber ich würde mir natürlich ein zweites Referendum wünschen, weil ich denke, dass viele Briten mittlerweile verstanden haben, dass die Versprechen, die ihnen gemacht wurden, dass ein Brexit jetzt alles besser macht und alles toll wird und mehr Geld für die Gesundheitsvorsorge da ist, dass es eigentlich Rauch und Schall ist, dass es eigentlich Lügen sind. Ja. Also auch das würde ich nicht komplett ausschließen, auch wenn die Chancen natürlich gesunken sind. Es hängt natürlich auch viel von der Labour-Partei ab, wie die sich positioniert. Die ist auch dabei, sich selber zu zerlegen. Die Lib Dems, also die Liberalen, haben jetzt wieder so ein bisschen, sind wieder stärker geworden. Also es sind viele Konstellationen, aber Neuwahlen, möglicherweise eines neuen Premierministers. Vielleicht ändere ich vom Anfang nochmal meine Prognose. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Boris Johnson bis Weihnachten noch Premierminister ist, sehe ich nicht so groß, weil ich glaube, Neuwahlen sind früher oder später unvermeidbar. Und ich habe die Hoffnung auf ein zweites Referendum noch nicht aufgegeben.
Sagt Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hier in der Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Brexit um jeden Preis, Boris Johnsons riskante Strategie ist unser Thema heute. Und mit Marcel Fratscher diskutieren Alexander Graf Lambsdorff, der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag und langjähriger Europaparlamentarier, und Daniela Schwarzer, die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Alexander Graf Lambsdorff, eben fiel ja auch der Name Ihrer Schwesterpartei, der Lib Dems, der Liberaldemokraten. Die haben ja jetzt gerade eine neue junge Vorsitzende, und auch die Partei, Ihre Schwesterpartei, ist ja für ein absolutes Remain. Glauben Sie, dass es ihr im Verbund mit den Kräften bei Labour, weil Labour ist ja auch gespalten, gelingt, ein zweites Referendum womöglich durchs Unterhaus zu boxen? Weil es gibt ja auch in den Reihen der Konservativen, der Tories, auch einige, die auf keinen Fall einen Ausstieg ohne Vertrag wollen.
Also das wäre toll, wenn das gelänge. Ich bin da ganz bei dem, was Marcel Fratscher gerade gesagt hat. Ein zweites Referendum, das diesem Spuk ein Ende bereiten würde, wäre natürlich aus Sicht aller Beteiligter, vielleicht mit Ausnahme Boris Johnsons, ein gutes Szenario. Aber ich glaube, dass die Machtauseinandersetzung im Unterhaus stattfindet. Wir hatten gerade Nachwahlen in Wales. Und da haben sich die Liberalen zusammengetan mit der Regionalpartei und den Grünen und haben gesagt, wir stellen nur Kandidaten der Liberalen auf, die sind am aussichtsreichsten. Und so wurde auch ein Tory-Kandidat geschlagen. Also ich sehe hier in verschiedenen politischen Konstellationen die Möglichkeit, vielleicht die Mehrheit im Unterhaus zu kippen. Und dann in einer Neuwahl, das ist in der Tat die große Frage, müsste sich dann die Liberaldemokratische Partei an diejenigen wenden bei Labour, die enttäuscht sind vom harten linken Kurs von Jeremy Corbyn. Der Vorsitzende dort, ich sage immer, der ist eine Mischung aus Sarah Wagenknecht und Oscar Lafontaine. Das heißt, er hat die Labour Party so weit nach links gerückt und hält die Europäische Union auch für ein kapitalistisches Projekt, das er am liebsten beenden würde. Das ist aber nicht die Sicht der Mehrheit der Mitglieder bei der Labour Partei. Also insofern ist es eine ganz verfahrene, schwierige Situation, aber alles steht auf Messers Schneide, denn es ist wirklich nur noch eine einzige Stimme Mehrheit, die Boris Johnson im Unterhaus hat. Eine einzige Nachwahl reicht unter Umständen schon aus, um alles wieder in den Fluss zu bringen.
In der Tat, und es geht ja auch, Daniela Schwarzer, um Nordirland. Wäre es denn denkbar, was ganz Abstruses, Sinn Féin, also die politische Partei, die ja aus der IRA hervorgegangen ist, hat 7 Abgeordnete im Unterhaus, die aber nie abstimmen, die sich dort nicht blicken lassen. Wäre es denn denkbar, dass die auf einmal auftauchen, weil es ja auch um die Zukunft von Nordirland geht, und da auch ihr Votum mit reinbringen? Und dann noch eine Idee. Heute schreibt der Daily Telegraph, dass womöglich auch ein Premierminister Kenneth Clark denkbar wäre, als Kompromisskandidat, um Boris Johnson abzulösen und eben einen Kompromiss zu machen zwischen den Remainern und den Brexiteers.
Also, dass Sinn Féin sich plötzlich politisch in dieser Sache positioniert, weiß ich nicht, ob das realistisch ist jetzt, wenn sie es über die letzten 2 Jahre im Prinzip nicht gemacht haben. Was sollte sie jetzt dazu bringen? Also, was insgesamt diese Szenariendiskussion anbelangt, bin ich nochmal bei dem Punkt, wir müssen uns den Zeitverlauf angucken. Und der 31.10. ist, wo wir jetzt in der britischen Sommerpause sind, ist dann quasi übermorgen, wenn die Politik nach London zurückkehrt. Und was ja geschehen muss, also um die Regierung zu Fall zu bringen, ist entweder ein Misstrauensvotum, aber das muss erstmal jemand durchsetzen wollen. Das scheint Corbyn nicht machen zu wollen.
Weil er glaubt, dass er nicht die nötigen Mehrheiten hat in der eigenen Fraktion.
Genau. Und er wird sicherlich von Tag zu Tag seine Stimmen zählen. Und wenn Parteien wie Sinn Féin Fein oder andere sich oder einzelne Personen beginnen, sich neu zu positionieren, kann sich das auch ändern. Aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Neuwahlen dann noch vor dem 31. Oktober durchzuführen, wird wahnsinnig knapp. Das heißt also, das Szenario mit einem zweiten Referendum kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn man gleichzeitig eine Mehrheit dafür schafft, dieses Artikel 50-Verfahren, also das Austrittsverfahren, zu stoppen. Das kann Großbritannien unilateral jederzeit. Also da liegt der Ball völlig im Feld der Briten. Da kann die EU nichts zu sagen. Und das würde, glaube ich, mittlerweile einige Kontinentaleuropäer auch richtig ärgern, wenn jetzt Großbritannien sagt, das war ein Witz. Wir haben jetzt 2 Jahre mit euch verhandelt und wir ziehen zurück. Alles bleibt, wie es ist. Wir sind Mitglied der Europäischen Union. Dieses Szenario ist rechtlich absolut möglich, ist vorgesehen. Politisch sehr, sehr schwierig. Aber das wäre aus meiner Sicht überhaupt die Voraussetzung, außer Boris Johnson oder irgendjemand anders fragt noch mal nach einer Verlängerung, um erstmal dieses politische Sortieren, Neuwahlen und dann Entscheidung über Referendum oder nicht überhaupt hinzukriegen.
Alexander Graf Lambsdorff, hier klang es gerade an, Artikel 50 zurückziehen. Ich meine, das ist ja auch nicht so einfach. Denn eigentlich müsste, damit das bindend ist, müssten beide Häuser des Parlaments zustimmen oder die Queen müsste zum ersten Mal in 73 Jahren ihrer Herrschaft sich, sagen wir mal, die Hosen der Exekutive anziehen und nach Brüssel fahren zu den Staats- und Regierungschefs und einen Brief übergeben und sagen, ich will, dass mein Land in den Artikel 50 zurückzieht. Oder sehe ich das falsch?
Ich glaube, das britische Verfassungsrecht ist an der Stelle relativ kompliziert und ich glaube, das sollten wir Ihrer Majestät auch nicht zumuten, sondern das muss schon im demokratisch legitimierten Teil der britischen Verfassungsordnung geschehen.
Also über das Parlament.
Das muss über das Parlament gehen. Ich glaube, sowas kann man in einer konstitutionellen Monarchie, in dem Staatsoberhaupt der Königin da nicht zumuten. Das wäre, glaube ich, genau wie Daniela Schwarzer gerade gesagt hat, für viele Untertanen, die wirklich emotional aufgewühlt endlich raus wollen aus dieser schrecklichen Europäischen Union, so wie sie das sehen, das wäre ein Verrat des Staatsoberhaupts an Teilen der Bevölkerung und deswegen, das halte ich für unrealistisch. Ich glaube auch, dass die Regierung den Artikel 50, so wie sie jedenfalls im Moment aufgestellt ist, die Regierung nicht zurückziehen wird, sondern man wird versuchen, sich jetzt bis zum 31.10. zu retten und dann ab dem 1.11. wird man dann versuchen, irgendwie in Verhandlungen mit der Europäischen Union die zukünftigen Beziehungen zu gestalten. Aber vorher sehe ich, glaube ich, ich sehe jedenfalls nicht aus der Regierung heraus selber eine Änderung des Kurses. Wenn sich im Parlament nochmal alles anders ergibt, wegen der knappen Mehrheit, dann haben wir eine andere Situation. Aber in der Regierung, in der Exekutive, wir haben ja auch gerade gehört, alle Berater sind Brexit-Hardliner von Boris Johnson. Da sehe ich keine Änderung des Kurses.
Herr Fratscher, will ich nochmal auf unser Eingangsthema zurückkommen. Da haben wir über die Vorbereitung gesprochen. Um jetzt ein absolutes Chaos am 1. November oder am 31. um Mitternacht, am 31.10. um Mitternacht zu verhindern, müsste man ja doch schon gewisse bilaterale Verträge auch vorbereiten, zum Beispiel was die Luftfahrt angeht, was die Fischereirechte angeht. Und wenn man auch vor allen Dingen verhindern will, dass dann wirklich die Lastwagen, 11.000 sind es, die jeden Tag die Meerenge von Calais nach Dover überqueren, eine Schlange bilden, die dann 30 Kilometer ins Landesinnere auf beiden Seiten der Grenze reicht. Sehen Sie eine Chance, dass das Unterhaus da vor dem 31.10. noch solche Verträge durchbringt?
Es gibt ja schon eine ganze Reihe von Entwürfen von solchen bilateralen Verträgen, wo man sagt, wir wollen zumindest, dass man für eine Zeit lang versuchen, hier einen Zusammenbruch von wichtigen Handelsströmen oder Verbindungswegen zu verhindern. Also das ist vorbereitet, das könnte man relativ schnell umsetzen. Klar, es müsste die Zustimmung sowohl des britischen als auch des Europäischen Parlaments erfordern. Ich glaube, das wird man machen. Nur hier liegt ein bisschen die Gefahr, denn wenn man es den Briten zu leicht macht, dann heißt es natürlich, komm, das war ja alles nicht so schlimm und jetzt versuchen wir nochmal weiter zu verhandeln. Also ich denke schon, dass wir jetzt keine wirtschaftliche Rezession in Großbritannien oder Europa sehen werden, auch wenn ein harter Brexit kommt. Die große Frage für mich ist in der Tat, wenn jetzt ein harter Brexit kommt, wie geht es weiter? Denn das, was bisher anvisiert war, es gibt ja noch keine Diskussion oder noch keine Richtung, wohin es denn langfristig gehen soll. Wenn jetzt Großbritannien rausgeht, dann, wie Graf Lambsdorff eben gesagt hat, dann will man neu verhandeln, sagen, was will Großbritannien für eine langfristige Beziehung? Soll das eine Zollunion sein, soll das wahrscheinlich wird es in Richtung Freihandelsabkommen gehen. Aber auch sowas dauert lange. Im Durchschnitt dauert ein Freihandelsabkommen auszuhandeln 7 Jahre. Ja, also das, was die EU mit Kanada, mit Japan und jetzt kürzlich mit Mercosur in Südamerika gemacht hat, das dauert sehr, sehr lange Zeit. Und Großbritannien 7 Jahre ohne wirklich ein Abkommen mit der EU zu haben, halte ich für Großbritannien für schwierig. Boris Johnson versucht jetzt mit den USA, mit Donald Trump ein Abkommen zu schließen. Auch das wird natürlich nicht schnell gelingen. Also die Frage ist natürlich, was ist in dieser Übergangsphase? Und die kann verdammt lange dauern.
Ja, und auch mit den USA, Daniela Schwarzer, kann das ja nicht so einfach sein. Denn die sind zwar für Freihandel, aber auch für fairen Handel. Das heißt, da gibt es ja sicher viele bürokratische Hürden. Und da muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, die Hälfte des Handels wickelt das Vereinigte Königreich mit den europäischen Ländern, mit denen der EU ab. Und nur etwa 11-12% mit den Vereinigten Staaten.
So ist es. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass sich natürlich die Verhandlungsmacht Großbritanniens im Vergleich zu der Europäischen Union sehr viel geringer darstellt. Und die EU hat ja nun schon lange mit den USA um das transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen TTIP verhandelt, noch unter Obama, also einem Europa eigentlich ganz wohlgesonnenen Präsidenten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, Donald Trump als Verhandlungspartner für London, das kann schon sehr, sehr wild werden, die Verhandlungen. Und gleichzeitig verliert Großbritannien ja nicht nur also die Abkommen mit der oder die Mitgliedschaft im Binnenmarkt und muss mit der EU verhandeln, sondern die EU selber hat ja auch mit anderen Weltregionen und Ländern Handelsabkommen, aus denen Großbritannien dann auch rausgeht. Das heißt also, da ist wirklich sehr, sehr viel zu verhandeln und das wird sehr viel Zeit dauern. Was wir mit Großbritannien über die Frage der Wirtschaftsbeziehung sehr schnell diskutieren müssen, ist natürlich alles im Bereich der Sicherheit und Verteidigungspolitik. Zum Glück, sage ich mal, bleibt Großbritannien ja NATO-Mitglied und ist da wirklich auch eine Säule und ein Pfeiler der europäischen Verteidigung, EU-Mitgliedschaft hin oder her. Aber es gibt natürlich auch eine sehr enge Zusammenarbeit, beispielsweise im Bereich der inneren Sicherheit, Terrorismusbekämpfung, im Bereich der Sanktionspolitik und so weiter. Also das ist ganz viel, wofür Großbritannien auch für Kontinentaleuropa sehr, sehr wichtig ist.
Und da gab es heute ja schon die ersten Warnrufe, weil da gesagt wurde, dann hätte Großbritannien keinen Zugang mehr zu der Zentraldatei in Europa und so weiter. Und das könnte auch den Terrorismus fördern. Alexander Graf Lambsdorff, wo sehen Sie denn jetzt Großbritannien sich auch außenpolitisch positionieren, wenn wir auch mal auf die Straße von Hormuz schauen, wo man jetzt ja mit den Amerikanern gemeinsam Sicherheitsmissionen durchführt und sich dann so ein bisschen auch außerhalb des europäischen Konzertes bewegt, wo ja Frankreich und Deutschland wesentlich zurückhaltender sind?
Also ich glaube, dass dieses schnelle Einschwenken der britischen Regierung auf das Angebot der Amerikaner, sich an der Operation Sentinel, also Wächter, zu beteiligen, natürlich auch vor dem Hintergrund der handelspolitischen Agenda zu sehen ist. Die Briten wissen, dass sie ihre wichtigsten Märkte Nordamerika und Westeuropa haben. Und mit Westeuropa werden die Verhandlungen irgendwann beginnen. Ich bin ein bisschen optimistischer als Professor Fratscher, was die Komplexität angeht. Denn anders als bei allen anderen Handelsverhandlungen starten wir ja hier von identischen Standards und 0% Zöllen. Also es sollte möglich sein, da einigermaßen rasch zueinander zu kommen, wenn beide Seiten ein bisschen guten Willen haben. Das wäre, glaube ich, für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals wirklich gut, wenn das gelänge. Aber gleichzeitig ist der Marktzugang in die USA, der bisher eben von den Briten sozusagen oder von den Brexiteers als neue Orientierung ausgegeben worden ist, so wichtig, dass die sicherheitspolitische Kooperation, Straße von Hormuz eben genannt, auch in diesem Lichte zu sehen ist, warum die Briten da so schnell unter die amerikanische Decke geschlüpft sind, anstatt, was sie ja beim Nuklearabkommen weiterhin tun, mit den Europäern gemeinsame Sache in der Iran-Politik zu machen.
Und so einfach ist es ja nicht mal zu der Frage, weil in Kanada haben die Briten jetzt gerade zu hören bekommen, ja dieses CETA, das Freihandelsabkommen, was mit der EU besteht, das könne man nicht dann einfach so 1:1 auf Großbritannien übertragen.
Absolut. Also Großbritannien wird sich hier strecken müssen. Ihm fehlen auch die Kompetenzen. Das ist nicht ganz interessant. Austritt aus der Europäischen Union heißt, die Briten werden viele eigene Behörden, eigene Kompetenzen wieder aufbauen müssen. Nämlich das, was vorher europäische Verantwortung war. Handelspolitik war und ist europäische Verantwortung. Auch da haben wir jetzt in Berlin oder in Deutschland gar nicht so viel, wo wir sagen könnten, das könnten wir jetzt ersetzen, was da in Brüssel aufgebaut wurde. Für den Boris Johnson mit Donald Trump zu verhandeln, da kann man ihm nur viel Glück wünschen.
Da wäre ich gern dabei, wenn die zwei reden. Das kann ich
glaube, das wird nicht so gut für Großbritannien ausgehen, denke ich.
Ein anderes wichtiges Thema, Alexander Graf Lambsdorff, sind ja die berühmt-berüchtigten 39 Milliarden Pfund, die Großbritannien ja eigentlich an die EU zahlen soll im Rahmen dieses Ausstiegsvertrages, von denen übrigens ja angeblich nur noch 33 Milliarden vorhanden sind. Da wird auch immer mit etwas merkwürdigen Zahlen operiert. Befürchten Sie, dass Boris Johnson, wenn ein No-Deal-Brexit, also ein Ausstieg ohne Vertrag, am 31.10. kommt, sagt, Ätschi-Bätschi, das Geld behalten wir jetzt und investieren in die Folgen des Brexits?
Na, das kann er gerne tun, aber ich habe ja eben schon gesagt, den Zugang zu einem der größten Märkte der Welt, den sich so zu erschweren, wie die Briten das mit dem Brexit tun, das kann man nicht schadlos überstehen. Und deswegen wird es Verhandlungen über ein Abkommen geben. Ich nenne das immer scherzhaft BTIP, also analog zu TTIP. Das wird das Britain Trade and Investment Partnership Abkommen dann vielleicht werden. Und die Kommission hat schon ganz klar gesagt, es wird dann drei Themen geben, die wir als erste mit den Briten besprechen werden. Das sind die Austrittsrechnung, die Sie gerade gefragt haben. Das sind die irische Grenze. Und das sind die Rechte der Bürgerinnen und Bürger auf beiden Seiten des Kanals, sprich exakt die Themen, die jetzt im Ausstiegsabkommen geregelt worden sind. Da war der Barnier sehr kühl, sehr sachlich, aber auch sehr hart in der Sache. Und genau so ist es ja auch richtig. Diese Fragen sind zu regeln, sie müssen geregelt werden. Und ob diese 39 Milliarden sofort oder über ein paar Jahre gezahlt werden, ist das eine. Sonst werden sie eben in der längeren Frist über Zölle gezahlt werden. Und das ist natürlich im Grunde auch unerfreulich für die Briten.
Daniela Schwarzer, wichtiger Punkt, auch die Rechte der EU-Bürger. Nun hat Boris Johnson gleich in einer ersten Erklärung als Premierminister gesagt, die 3,2 Millionen EU-Bürger, die sich im Vereinigten Königreich aufhalten, bekommen ein Bleiberecht. Aber wie man hört aus Downing Street Nummer 10, gibt es keinen Gesetzentwurf, der ja nach der Reziprozität, die in anderen EU-Ländern für die Rechte der britischen Bürger existiert, dann wirklich diese Rechte verankern würde.
Ja, also das politische Signal war deutlich und ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Das ist übrigens auch für Großbritannien sehr wichtig, dass die Leute bleiben, weil die lungern da ja nicht rum, sondern haben wirklich ganz, ganz wichtige Jobs. Und es gibt genug Reportagen mittlerweile über Krankenhäuser, die ihre Belegschaft verlieren und andere Geschichten. Also wirklich hochspezialisiertes Personal, das sich zurück nach Kontinentaleuropa bewegt. Also da ist auch sehr viel Eigeninteresse dabei und nicht nur Menschenfreundlichkeit. Also es gibt tatsächlich, wenn man den Medienberichten glauben darf, noch kein Gesetzentwurf und ich weiß nicht, ob es hier möglich wäre, mit einer Übergangsregelung zu arbeiten, aber ich denke, das politische Signal hat er gesetzt. Ich glaube, da muss jetzt 10 Downing Street sehr, sehr schnell anfangen zu arbeiten, um da bis 31.10. eine gewisse Verlässlichkeit herzustellen. Aber man sieht eben schon, die Abwanderung hat eingesetzt. Und es gibt übrigens auch viele Briten, die die Möglichkeit haben, sich eine kontinentaleuropäische Staatsbürgerschaft zusätzlich zu holen, die das gerne machen, weil sie selber für sich sagen, bin nicht sicher, ob ich in diesem Großbritannien weiterleben möchte.
Es ist also so, dass an der deutschen Botschaft ist der Zulauf enorm. Also die Anträge auf deutsche Staatsangehörigkeit, das gilt für andere Länder vermutlich ganz genauso in London, ist dramatisch gestiegen. Die konsularischen Abteilungen dort an den Botschaften ächzen, weil so viele Britinnen und Briten jetzt also als Italiener, Franzosen oder Deutsche gerne weitermachen wollen. Das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist der private Exit vom Brexit, der da zu beobachten ist.
Der Brexit ist ja für alle kein Win-Win, sondern Lose-Lose. Alle werden vom Brexit verlieren. Aber beim Thema Migration, so traurig es ist, wird Kontinentaleuropa natürlich profitieren. Das, was für mich Großbritannien in den letzten 50, 60 Jahren so besonders gemacht hat, ist, dass sie so offen sind, dass sie so tolerant sind, dass es ihnen gelungen ist, viele, viele kluge Menschen, motivierte Menschen aus Europa, ganz Europa anzuziehen.
Aber das soll ja jetzt international durch ein Migrationsabkommen mit Punktesystem, also à la Australien, passieren.
Ja, es schafft Unsicherheit in Großbritannien. Daniela Schwarz hat es eben erwähnt, die Zuwanderung nach Großbritannien hat sich sehr stark abgeschwächt. Viele Menschen überlegen sich, wo gehe ich sonst hin? Und da ist Deutschland durchaus auch ein attraktiver Standort für Start-up-Unternehmen, für hochqualifizierte Leute, die sagen, ich muss nicht nach London, ich habe auch andere Optionen. Also Großbritannien war und ist einer der großen Gewinner der Migration in Europa gewesen. Übrigens genauso wie Deutschland. Und dieses Plus werden sie in der Zukunft nicht mehr so haben.
Ich ganz glaube, wichtig, Herr Burger, ja, wenn ich das hier sagen gerne. Darf, neben den wirtschaftlichen und rechtlichen Erwägungen im Zusammenhang mit der Frage der Migration, ist eines sehr unerfreulich. Und das beobachten wir auf der Insel verstärkt. Und das sind ausländerfeindliche Töne. Wir sind als Deutsche nicht diejenigen, die anderen da mit erhobenem Zeigefinger begegnen sollten. Aber das, was viele Menschen aus aus anderen Ländern der Europäischen Union zurzeit in Großbritannien erleben, ist sehr, sehr unerfreulich, einfach auch auf einer menschlichen Ebene. Gerade polnische Bürgerinnen und Bürger, die nach dem Beitritt 2004 nach Großbritannien gegangen sind, dort eine Familie aufgebaut haben, dort arbeiten, Sozialversicherungsbeiträge zahlen, werden jetzt in zum Teil wirklich ganz unerfreulicher Weise angegangen. Und das ist das Ergebnis eben auch einer populistischen und mit Lügen durchsetzten Kampagne, die neben den rechtlichen und den wirtschaftlichen Aspekten hier nicht vergessen werden sollte, dass auf der menschlichen Ebene eben auch ein Problem ist.
Sehr bedauerlich ist, aber ich habe nur ein großes Thema auf dem Herzen mit Blick auf die Uhr. Daniela Schwarzer, zerbricht das Vereinigte Königreich durch einen harten Brexit oder steigt die Chance? Die Schotten wollen ein zweites Referendum für Unabhängigkeit. Die Nordiren überlegen auch auszuscheren aus der Union. Wales hat zwar für Brexit gestimmt, aber die Landwirte dort beschweren sich auch über die möglichen Folgen.
Ja, das ist ein wirklich ernstzunehmendes Szenario. Über Nordirland haben wir schon gesprochen, da liegen die Probleme auf dem Tisch. Schottland ist meiner Ansicht nach die Region oder der Teil des Vereinigten Königreichs, der dann als nächstes wirklich politisch sich positionieren muss. Und es gibt von Nicola Sturgeon ja die Aussagen, wir wollen raus aus dem Königreich, wenn wir nicht mehr Mitglied in der Europäischen Union sind. Das kann schon passieren, dass es dort ein zweites Referendum gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass Großbritannien in eine Phase der politischen Unsicherheit bereits geschlittert ist, wo solche Prozesse kaum noch steuerbar und auch schwer antizipierbar sind. Da kann jetzt sehr viel sich vom einen zum anderen sehr schnell ergeben und es gibt immer wieder Zerfallsprozesse in Staaten. Und hier liegt auf der Hand, dass es politische Konstellationen gibt in einzelnen Regionen, Nordirland und in Schottland, die dazu führen können, dass es hier auch zum Bruch kommen kann.
Mit Blick auf die Uhr, Alexander Graf Lambsdorff, wer wird sich, die letzte Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort, wer wird sich bei diesem Mikado-Spiel EU und Großbritannien in Frage eines möglichen Vertrages als erster bewegen?
Ich fürchte, dass sich bis zum 31.10. beide Seiten jetzt erstmal nicht bewegen, was den Vertrag selber angeht. Über die politische Erklärung könnte man reden, aber das wollte Johnson bisher nicht. Der sagte, wenn man daran nochmal ginge, das sei wie Lippenstift auf ein Schwein malen, putting lipstick on a pig, und dazu sei er und dazu seien seine Tories nicht bereit. Also ich fürchte, wir laufen im Moment Richtung harter Brexit.
Marcel Fratscher.
Ich hoffe und denke, die Europäische Union wird sich bewegen. Wird auch, wenn es hart auf hart kommt, nochmal eine Verlängerung zustimmen. Und das muss auch so sein, ist auch richtig so, dass man politische Größe beweist und sagt, wir sind nicht nachtragend, wir haben unsere roten Linien, wir sind gewillt, den Briten es so leicht oder so gut und so kollegial wie möglich zu machen. Aber diese roten Linien sind da. Aber ich denke, die EU wird sich bewegen, wird alles tun, das Beste daraus zu machen. Und so sollte es auch sein.
Daniela Schwarzer, kann sich Boris Johnson mit seiner Brexit um jeden Preis, Do-or-Die-Strategie, das überhaupt leisten oder ist er dann weg als Premierminister?
Wenn die Krise groß genug ist, kann er sich vielleicht ein Umschwenken leisten, aber er wird früher oder später sich natürlich zur Wahl stellen müssen und dann weiß ich nicht, ob er diese politische Akrobatik hinbekommt mit einer völlig anderen Position, nachdem er Do-or-Die so hart vertreten hat, noch hinbekommt. Aber ich teile die Analyse von Marcel Fratscher, dass das beste Szenario für uns wäre, dass alle vernünftig sagen, okay, wir versuchen den Verlust jetzt hier zu minimieren, wir gehen alle nochmal an den Verhandlungstisch. Aber ich denke, aus Sicht der Kontinentaleuropäer muss Großbritannien und muss sich Boris Johnson, wenn er nach einer Verlängerung fragt, was er im Moment ja auch nicht will, ganz eindeutig erklären, was denn dann in dieser Verlängerungszeit passieren soll. Denn das war das Problem der beiden letzten Verlängerungen. Man hat immer wieder verlängert und es gab eigentlich nie Klarheit über das Szenario, was denn wirklich erreichbar ist. Und aus kontinentaleuropäischer Sicht hat sich der Eindruck verstärkt, dass Großbritannien einfach intern nicht einigungsfähig ist auf Alternativszenarien. Das hat Theresa May ja schließlich probiert und ist daran gescheitert. Und die Voraussetzungen dafür sind unter Boris Johnson nicht wirklich besser geworden. Das heißt also, Großbritannien muss erklären, wie es aus der Situation selber rauskommen will und kann dann vielleicht auf verhandlungsoffene Europäer hoffen. Aber diese Message muss Großbritannien erstmal formulieren.
Alles deutet auf ein Ende mit Schrecken und nicht mehr den Schrecken ohne Ende hin. Also ein Brexit am 31. Oktober. Sie hörten die Sendung zur Diskussion. Am Mikrofon bedankt sich fürs Zuhören Burkhard Birke.
Das war die Sendung zur Diskussion. Es diskutierten Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Alexander Graf Lambsdorff, Bundestagsabgeordneter der FDP und Daniela Schwarzer, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Diskussionsleitung hatte Burkhard Birke.